wenn einfach zu wenig Elektrolyte da sind, wenn einfach Stoffe wie Magnesium fehlen. Wir spüren es ja einfach und man sieht es ja auch relativ leicht im Blut.
Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanzerhof. Mit Nils Behrens.
Beim Biohacking geht es darum, die eigene Biologie genau zu verstehen, um mittels gezielten Methoden das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit des Körpers zu verbessern. Der Erfinder des Biohackings ist der Amerikaner Dave Asprey. Als IT-Genie hat er die Idee, an seinen Organismus wie ein Computersystem heranzugehen, erfunden. Er begann experimentell zu forschen, welche Interventionen und im IT-Fachjargon Hacks welche Auswirkungen auf das gesamte System haben. Mein heutiger Gast ist Andreas Breitfeld. Andreas ist professioneller Biohacker. Er betreibt in München ein Biohacking Lab und coacht Menschen, ihr Leben, ihre Gesundheit und ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern. Gemeinsam mit Stefan Wagner hat er das Buch Ab jetzt Biohacking geschrieben, worüber wir heute sprechen wollen. Herzlich willkommen, Andreas Breitfeld.
Hallo, lieber Nils. Herzlichen Dank für die Einladung.
Lieber Andreas, wir haben ja schon jetzt unsere zweite gemeinsame Aufnahme in diesem Podcast. Nichtsdestotrotz, ich gehe mal davon aus, dass nicht alle unsere HörerInnen die erste Folge schon gehört haben. Deswegen wäre es sehr schön, wenn du mal mit deinen eigenen Worten nochmal den Begriff Biohacking erklären würdest. Ich habe zwar versucht, ganz kurz im Eingang schon zu machen, aber nichtsdestotrotz nochmal aus den Worten des wahren Experten.
Ja, du ganz vereinfacht gesagt, die Bedienungsanleitung für den eigenen Körper wiederfinden. Mhm. Oder wenn man es auch im Sinne von einer Lanzerhof-Produktion sehen möchte, der CEO seiner eigenen Gesundheit sein. Und das ist eine Formulierung, die passt viel besser zu dem Platz, wo wir uns heute befinden, weil so ein CEO arbeitet ja auch mit Experten zusammen. Und das sollten natürlich in der Regel auch qualifizierte Mediziner und andere Coaches sein, die einem helfen, dass man das, was man da so zu entscheiden hat, im Sinne einer optimalen Gesundheit auch richtig zu verstehen.
Was würdest du sagen, wie sieht dein Alltag als Biohacker aus?
Ja, sagen wir mal so, als professioneller Biohacker ist es tatsächlich ein ganz schön wildes Potpourri. Da gibt's auf der einen Seite die Basics, also sprich die Dinge, die ich jetzt machen würde, egal ob ich bei der Sparkasse am Schalter arbeite oder professioneller Biohacker bin, die natürlich aus dem Biohacking inspiriert sind. Das sind so Sachen wie in der Früh zu schauen, ausreichend Helligkeit nach dem Aufstehen zu erwischen. Das sind so Sachen wie zu schauen, dass ich meinen Kaffee nicht direkt nach dem Aufstehen trinke, sondern da einen gewissen Sicherheitsabstand einhalte, damit das Cortisol im Körper erstmal abgebaut wird, bevor ich die Ausschüttung von Neuem provoziere. Da ist sowas dabei wie eine kalte Dusche oder in meinem Fall eben halt ein Eisbad zu nehmen, um zu schauen, welche positiven Hormone wie Dopamin oder Serotonin kann ich aus dem Körper damit rauszukitzeln. Und last but not least wird irgendwas mit Bewegung stattfinden, egal ob das jetzt ein strenger Spaziergang ist, eine kurze Runde auf dem Indoor-Cycle, das dann lustigerweise bei mir in der Sauna steht, aber das ist eine spezielle Geschichte, oder halt ein bisschen Krafttraining zu machen. Und dann, okay. Und dann geht's ganz normal weiter mit Coaching-Tätigkeiten, Schreiben, Podcasten, allem, was man sich da so vorstellen mag. Und halt ab und zu, und da kommt dann halt der professionelle Biohacker ins Spiel, irgendwelche Sachen ausprobieren, die Post einem geliefert hat, weil irgendeine Firma gemeint hat, das könnte doch ganz spannend sein, wenn man das mal ausprobiert als Breitfeld.
Total spannend, total spannend. Und ihr habt ja dieses Buch geschrieben, gemeinsam mit dem Stefan Wagner. Und da habt ihr ja regelmäßig eure eigenen Sicht der Dinge in eure Kapitel dann auch mit reingebracht. Und ich finde es ganz interessant, weil der Stefan Wagner ist ja kein professioneller Biohacker. Du bist dann eben halt der Profi. Aber nichtsdestotrotz habt ihr beide die gemeinsame Leidenschaft, aber doch eine unterschiedliche Sicht auf die Dinge doch zum Teil. Und du schreibst, dass deiner Meinung nach es wichtig ist, mit kleinen Schritten zu beginnen. Erklär uns doch bitte, wie wir als Hörer in dieses Podcast, wenn wir es nicht schon sind, unsere Biohacker-Karriere mit kleinen Schritten beginnen können.
Im Endeffekt sind wir da genau bei dem, was ich gerade bei meiner Morgenroutine schon ausgeführt habe. Also der erste Schritt wäre es für mich einfach mal zu schauen. Wir wissen, Schlaf ist sowieso das wichtigste Element und ein guter Schlaf beginnt mit einem guten Morgen und dementsprechend würde ich einfach mal schauen, was kann ich in der Früh an meinem Tag so einrichten, dass es im Sinne meiner Biologie, meiner Leistungsfähigkeit und meinem Wohlbefinden am besten funktioniert. Und das beginnt tatsächlich damit zu schauen, dass man morgens ausreichend Helligkeit bekommt. Das heißt, der erste Biohack wäre einfach zu sagen, wenn es das Wetter zulässt, wenn es die Wohnlage zulässt, wenn es das Zeitmanagement zulässt, eine Viertelstunde, 20 Minuten ins Freie gehen und einfach die Sonne, sofern sie zufälligerweise gerade zur Verfügung steht, genießen. Dabei muss man nicht in die Sonne schauen, man darf dabei lesen, man darf dabei gehen, man darf dabei ins Weite schauen, egal was. Aber Helligkeit wäre zum Beispiel, das bewusste Nutzen von Helligkeit nach dem Aufstehen wäre ein super Biohack sozusagen. Und wenn man jetzt sagt, ich stehe vor der Sonne auf oder da, wo ich bin, ist immer Schatten, was ziemlich depressiv klingt, so gegebenenweise, dann könnte der Einsatz einer Tageslichtlampe beispielsweise auch schon sehr clever sein, dass man einfach sagt, nein, nach dem Aufstehen, wenn ich da am Küchentisch rumdaddel, habe ich einfach künstliche Sonne, aber ich habe zumindest die Helligkeit, die mich einfach leistungsfähiger, wohlgelaunter und ja, ein bisschen besser funktionieren lässt.
Auf das Thema Schlaf komme ich gleich nochmal zurück. Ich möchte nur einmal ganz kurz nochmal drauf eingehen, dass du ja auch sagst, um ein erfolgreicher Biohacker zu werden, braucht man zunächst ein Blutbild. Warum ist das so und welche Werte sollte ich mir denn da anschauen?
Sagen wir mal so, grundsätzlich ist der Verdacht, dass das Entzündungsgeschehen im Körper bei den meisten von uns ein bisschen entgleist sein könnte, inzwischen allgemeingültig. Und es lohnt sich halt erstens mal wirklich alles, was man an Entzündungsmarkern finden kann. Und da spreche ich jetzt nicht nur von den Klassikern, die auch der Hausarzt abfragt, sondern da spreche ich auch gerne von so Geschichten wie einem Rantes-Wert, dass man wirklich sagt, okay, was habe ich da an chronischem Entzündungsgeschehen? Was könnte da im Mund noch los sein? Also alles, was entzündliche Prozesse angeht, mal anzuschauen, weil wem erzähle ich's? In deinem Fall ist es ja nichts Neues, aber Entzündung macht uns halt einfach krank, traurig und beschleunigt das Altern. Das heißt, Entzündungsmarker sind in meinen Augen das größte Problem. Und egal, ob es jetzt um Depression geht, ob es um mangelnde Leistungsfähigkeit oder mangelnde Leistungsbereitschaft geht, wenn die Entzündung kocht, dann ist das schon mal sehr wesentlich. Dazu bin ich ein Riesenfan, zumindest im fortgeschrittenen Alter, zumindest alle Jubeljahre mal wirklich in die Sexualhormone reinzuschauen, was leider Gottes im großen Blutbild sehr, sehr häufig nicht gemacht wird. Also wirklich mal zu schauen, wo ist mein Testosteron bzw. mein Östrogen, wo ist das Progesteron und das bei beiden Geschlechtern, was ist mit DEHA los? Es ist so, die ganzen Geschichten anzuschauen, wo man sagt, okay, Sexualhormone und deren Prohormone, einfach um dieses Thema, wo stehe ich da im Leben, so ein bisschen besser abschätzen zu können. Das wären so die großen. Und natürlich, ich meine, wir haben es ja während der Corona-Jahre gesehen, wie unglücklich die Korrelation von zu viel Blutfett und dem Verlauf von Infektionskrankheiten sich dargestellt hat. Das heißt natürlich, auch wenn jetzt die Jagd nach dem Cholesterin vielleicht in der einen oder anderen Form ein bisschen übertrieben war, würde ich definitiv auch das Thema Cholesterin immer anschauen. Denn der großartige Peter Attia hat es ja in seinem Longevity-Buch kürzlich auch so wunderbar rausgearbeitet. Letzten Endes, wenn die Blutfettwerte durch die Decke gehen, wird es mit der Longevity halt auch nicht klappen.
Ausgezeichnet. Also eine genaue Übersicht dazu findet man ja auch in eurem Buch. Und womit ich dann auf die Frage, die ich eben gerade noch zurückgestellt habe, gerne zurückkommen würde, das Thema Schlaf. Weil du sagst eben halt, dass ein gesunder, erholsamer Schlaf die Basis für alles ist. Wenn der Schlaf nicht passt, vergiss den Rest. Also das ist die O-Ton-Aussage. Das, glaube ich, unterschreiben wahrscheinlich auch viele von unseren HörerInnen. Aber die Frage ist, wie schaffe ich es denn, dass ich gut und erholsam schlafe? Du hast gesagt, und das finde ich ganz spannend, das hatte ich in dem Gespräch mit Chris Sorrell auch schon, der dann sagte, die meisten Leute konzentrieren sich beim dem Thema Schlaf nur auf das, was sie die letzten 2 Stunden vor dem Schlafen gehen machen. Aber du sagst, eigentlich beginnt der gute Schlaf schon damit, wie ich aufwache, ne?
Genau. Also letzten Endes, da hatten wir vorher sozusagen, oder hatte ich vorher aufgehört, dieses Thema Lichtexposition. Emotion hat ja nicht nur was mit ein bisschen Dopamin zu tun, was wir von der Helligkeit bekommen, sondern unser Körper setzt ja die Produktion von Melatonin, also sprich dem wunderbaren Einschlafhormon, das wir alle gerne selber bilden wollen, circa 12 Stunden nach dem ersten Kontakt zu echter Helligkeit wieder ein. Das heißt, wenn ich morgens in der Früh um 7 in der Sonne war, wenn da gerade die Sonne scheint oder meine Tageslichtlampe erwischt habe, würde abends gegen 19 Uhr so langsam der Körper sich darauf einstellen, dass er bereit wäre, wieder Melatonin zu fördern. Jetzt wissen wir, es gibt auch andere Faktoren zum Thema Melatoninproduktion, aber allein das ist schon mal ein ganz wesentlicher Faktor, um einfach dieses Müdewerden einleiten zu können. Und in dem Zuge, was natürlich, wenn wir da dabei sind, ist es natürlich auch so, Melatonin, zumindest wenn es der Körper selber bilden darf, hat natürlich eine Vielzahl von Gegenspielern. Und ein ganz wesentlicher Gegenspieler ist natürlich auch das Cortisol, das ja gar nicht so schlechte, aber trotzdem für als Stresshormon gebrandmarkte Hormone in unserem System. Und tatsächlich ist es so, wenn wir zu emotional engagiert bei der Sache sind, wenn wir zu intensiv Computerspielen, Fernsehen oder was auch immer wir sonst am Abend tun können, da brauchen wir noch gar nicht über Lichtgesundheit reden. Allein solange Cortisol oben ist, wird Melatonin nicht auftauchen.
Ich habe das tatsächlich mal eine Zeit lang gemacht. Ich habe in meiner Jugend gerne so Computerspiele gespielt, aber ich war irgendwann mal wieder, dass ich das dann auch auf dem iPhone dann mal so ein ähnliches sinnloses Daddelspiel dann da irgendwie mal gemacht habe, und ich merke halt echt, also wirklich, du siehst es dann ja wirklich, wie schlecht die Schlafqualität dann einfach wirkt. Und das sehe ich, womit ich zu meiner nächsten Frage rüberkomme, aufgrund der Auswertung des Aura Rings. Ich habe ihn zwar schon sehr häufig hier erwähnt, man kann schon denken, dass ich gesponsert bin, von denen bin ich aber nicht, aber nichtsdestotrotz, erklär doch mal unseren HörerInnen, was sich damit auf sich hat.
Ja, letzten Endes ist es ja inzwischen eine ganze Kategorie an Wearable-Ringen, die mehr oder minder alle das Gleiche können. Die Firma Aura aus Finnland hat damit begonnen. Das ist eigentlich letzten Endes ein Mikrocomputer für den Finger, der in der Lage ist, die Herzfrequenz über einen Lichtsensor zu messen, abgeleitet von der Herzfrequenz unsere Atemfrequenz begleitet. Der hat einen Bewegungssensor drin, das heißt, nächtliche Bewegungen oder auch tägliche Bewegungen werden erfasst. In erster Linie sind diese Ringe in meinen Augen allesamt Schlafmonitore und als solche halt auch super, weil man einen Ring im Gegensatz zu einem Armband oder sowas oder zu einer Apple Watch eigentlich nicht wahrnimmt. Das heißt, es sind ein Schlaflabor, das uns am Schlafen nicht hindert, und das ist schon mal sehr positiv. Und erheben zusätzlich zur Atemfrequenz, Bewegung, Herzfrequenz beispielsweise auch die Körpertemperatur, was sowohl im Zuge von einem proaktiven Gesundheitsmanagement sehr spannend ist, weil die meisten, die irgendwie eine Infektion beispielsweise sich einfangen, sehen einen Tag oder sogar teilweise 2 Tage, bevor die ausbricht, bereits irgendwie einen Anstieg bei der Körpertemperatur. Ich kenne viele weibliche Biohackerinnen oder Biohackende, was weiß ich, die tatsächlich inzwischen sogar, wenn es darum geht, irgendwie einen Zyklus zu begleiten oder entsprechend einen Eisprung zu prognostizieren, da auch mit dieser Temperatur am Aura-Ring erfolgreich arbeiten und das sowohl für die Familienplanung im Sinne Nachwuchsförderung als auch für das Gegenteil davon einsetzen. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was das Ding kann. Dazu ist es halt so, dass so ein intelligenter Ring, und ich glaube sogar die Firma Muse hat vor 2 oder 3 Tagen in einem Newsletter jetzt auch so ein Ding lanciert. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie Aura Ultra Human, die ich persönlich momentan am liebsten mag, und jetzt wohl noch ein neues Produkt von Muse, die mehr oder minder alle in der Lage sind, die gleichen Daten zu erheben. Es stört eigentlich nicht. Das einzige Problem, was sie alle haben, sind die Sensoren, die verbaut sind, die arbeiten mit Licht, und wenn man als guter Biohacker sehr dunkel schläft, dann in der Nacht kann es dann durchaus mal sein, wenn man das Äuglein öffnet, dass man dann einen roten oder einen grünen Lichtstrahl sieht, weil gerade das Wearable, das eigentlich den Schlaf messen sollte, beschlossen hat, eine kleine Disco zu starten, weil der Sensor genau losgeht, wenn du die Augen aufmachst. Also das ist eigentlich das Einzige. Naja, also letzten Endes ein Schlaflabor für den Finger in Verbindung mit einem, ja, okayen Bewegungstracker, würde ich mal sagen.
Ich trage den jetzt, glaube ich, seit 4,5 Jahren und lustigerweise die zweite Generation hatte das Lichtthema nicht so intensiv oder ich habe es nicht so intensiv wahrgenommen. Es ist jetzt erst die dritte Generation, die wirklich so leuchtet. Womit ich aber tatsächlich, du hast die perfekte Brücke zu dem nächsten Punkt für mich auch geschlagen, weil ich fand es schon lustig, dass ein ordentlicher Biohacker nie ohne Isolierband verreist. Und lustigerweise hat das gerade eine Kollegin von mir, wir waren gerade auf einer Geschäftsreise, die hatte dann auch erzählt, dass sie so sehr genervt war von der Lichtdiode, in dem Fall an diesem Standby-Licht am Fernseher. Und man konnte wohl den Fernseher auch dann irgendwie nicht ausmachen, sodass sie dann irgendwie lange gesucht hat, bis sie dann den Stecker ziehen konnte. Aber Isolierband mitzunehmen, da bin ich auch noch nicht drauf gekommen. Also mich stört es auch, aber ja.
Sag mal so, es wird ja kolportiert, dass viele Olympioniken, wenn sie irgendwie zu den Spielen reisen, Alufolie und Ducktape dabei haben, weil sie teilweise mit der Alufolie dann die Fenster komplett lichtdicht isolieren. Und das ist dann nochmal die fortgeschrittene Variante. Aber tatsächlich ist es so, es gibt auch so Spezialaufkleber zu dem Zweck in Amerika, aber einzig und allein eine kleine Rolle mit Isolierband hilft tatsächlich, dieses ganze leuchtende Zeug zu eliminieren. Jetzt ist vermutlich dieses Rotlicht, das so ein Fernseher oder Video oder was auch immer da emittiert, nicht das größte Problem für die Schlafqualität. Aber ich habe zum Beispiel gerade das Glück oder Pech, ich teste so einen Raumluftverbesserer und das ist total spannend. Der schießt irgendwie probiotische Bakterien in die Luft und das macht er bevorzugtweise jede Stunde. Und damit man auch sicher weiß, dass der funktioniert, hat er so eine blaue LED. Man sollte das Ding im Schlafzimmer haben, aber ich habe jetzt irgendwie 2 oder 3 Nächte auf diese LED gestarrt und inzwischen wohnt das Gerät in der Küche, weil da kannst du es noch nicht mal vernünftig abkleben, beziehungsweise ich habe jetzt von einem Kollegen gehört, der hat jetzt ein Schüsselchen gefunden, wo man es reinstellen kann, dann leuchtet es nicht mehr raus, weil es Gott sei Dank dieser leuchtende Schalter unten ist. Also Licht kann, wenn du irgendwie nachts mal aufwachst, was ja völlig normal ist, wirklich ein Störfaktor sein. Und insofern ist die Idee, das Ganze abzukleben, zwar nicht von mir oder von uns, aber tatsächlich sehr effizient.
Ja, das also dieses Thema Licht, wir haben zu Hause bei uns jetzt mittlerweile von, ich glaube, die Firma heißt Lichtblock, den hatte ich auch schon mal bei mir hier im Podcast, habe ich so Nachtlichter. Das heißt also, sie sind dann wirklich so auf Bewegungsmelder organisierte Rotlichter, die dann einfach dafür sorgen, dass man dann stolperfrei sich durch die Wohnung bewegen kann. Aber ich kenne das Thema auch. Also von daher sehr, sehr schön.
Die sind super. Also der liebe Daniel, der läuft ja quasi durch die Welt und verteilt diese leuchtenden Disco-Teilchen. Die sind fantastisch. Also man muss ja auch tatsächlich nochmal sagen, nachts aufzuwachen, auf die Toilette zu müssen, ist ab einem gewissen Alter, glaube ich, gar nicht so selten. Aber wenn du dann ungünstigsterweise ein helles Licht im Bad hast und keine andere Auswahl, dann zerschießt dir dieser Kontakt zum hellen Licht mit entsprechend Blaulichtanteil tatsächlich die Melatoninproduktion. Das heißt, da macht man sich wirklich Schlafprobleme. Das heißt, es so zu machen wie du und da dann quasi so ein spezielles Rotlicht zu haben, das einem zwar noch zeigt, wo es lang geht, aber eben die Melatoninproduktion nicht unterdrückt, ist eine super gute Idee.
Finde ich auch. Super gute Idee scheint für dich auch zu sein, dass man sich einen extra Schlafdrink mixt als Profi-Biohacker. Was ist denn da so drin?
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Es ist keine Fertigmischung, sondern da kommt halt bei mir so irgendwie ein bisschen das rein, was den Tagesverlauf oder den teilweise auch Wochenverlauf widerspiegelt. Das heißt, wenn ich etwas später am Tag noch irgendwie Kontakt zu einer koffeinhaltigen Flüssigkeit hatte, was halt, wenn man irgendwie länger arbeitet oder irgendwie lass uns noch einen Kaffee trinken gehen und es gibt keinen koffeinfreien, immer wieder passiert, ist ein Theanin mit drin, einfach im Sinne, um dem Koffein so ein bisschen die schlafraubende Spitze zu nehmen, wenn es ein bisschen anstrengender ist. Und ich muss gestehen, aktuell scheint es das in meinem Leben mal wieder zu sein, habe ich da am Abend immer ein bisschen Rhodiola rosea mit drin, weil es ja als Cortisol-Gegenspieler sehr sinnvoll ist, um quasi auch nochmal dem Melatonin eine Chance zu geben, vom Körper gebildet zu werden. Ich gehöre zu den Leuten, die auf ein vernünftiges Magnesium nicht mit Wachwerden, sondern mit besser Schlafen reagieren. Das heißt, bei mir ist meistens noch ein Magnesium-7-Salz mit drin oder steht daneben. Und last but not least, diese leicht unterschätzte, aber in meinen Augen wirklich großartige Aminosäure Glycin, die halt in der Lage ist, die Körperkerntemperatur zu sinken bzw. zu senken, beziehungsweise wenn man davon genügend zu sich nimmt, und da reden wir so von 3 bis 4 Gramm, würde ich mal sagen, in diesem Gute-Nacht-Drink, dann senkt das nachweislich die Körpertemperatur. Und wir wissen ja, wenn die Körpertemperatur sinkt, wird die Melatoninproduktion gefördert.
Ausgezeichnet, dann nehme ich doch direkt mal die Steilvorlage des Magnesiums auf, weil du hast ein ganzes Kapitel dem Thema Magnesium gewidmet. Warum findest du das Thema Magnesium denn so wichtig?
Jetzt muss ich gestehen, das Thema Magnesium kam durch den lieben Stefan Wagner verstärkt ins Buch rein. Der ist ein echter Magnesium-Fetischist und hat da auch die unterschiedlichsten Vorlieben für unterschiedlichste Magnesiumsorten zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich bin zwischenzeitlich da wieder ein bisschen pragmatischer geworden und empfehle einfach ein hochwertiges Magnesium-7-Salz, weil ich den Eindruck habe, das scheint, egal ob es darum geht, die kognitive Leistungsfähigkeit zu erhöhen oder das Schlafen zu verbessern, die bessere Lösung zu sein. Insgesamt ist es so, ich habe die Zahl ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr parat. Ich glaube, Magnesium ist an über 3700 unterschiedlichen biologischen Prozessen im Körper maßgeblich beteiligt. Das heißt, wenn es uns an Magnesium fehlt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas nicht funktioniert, sehr hoch. Das heißt, es ist tatsächlich so, wenn jemand meint, er möchte mit Nahrungsmittelergänzung beginnen, dann drängt sich's eigentlich auf, in Richtung Magnesium zu schielen, weil man kann nicht viel falsch machen. Das Schlimmste, was passiert, wenn man es zu hoch dosiert, ist, dass die Verdauungsorgane ein bisschen schneller arbeiten, als man es gewöhnt ist. Und dementsprechend ist halt Magnesium so ein Einstieg in die Supplemente-Welt. Das ist ein sehr wesentlicher, ja, Türsteher für fast alle biologischen Prozesse und trägt, und damit sind wir wieder bei unserem Schlafthema, halt auch maßgeblich zu einem besseren Schlaf bei.
Also ich brauche, Magnesium ist wirklich für mich eines der unverzichtbarsten Mikronährstoffe, Supplements, Mineralien, wie auch immer. Also auf jeden Fall ist es wirklich so, dass ich, wenn ich kein Magnesium zu mir nehme, dadurch, dass ich eben halt auch so viel Sport mache, auch sofort in irgendeiner Weise Krämpfe dann auch mal nachts bekomme. Und das fand ich ganz interessant, da war jetzt ja gerade ein großer Artikel in diesem Jahr zum Thema Supplements, dass das ja alles Lug und Betrug und nicht richtig wäre im Spiegel. Und da war dann auch ein Arzt, der dann explizit schrieb, also dieses Thema Verbindung von Krämpfen und Magnesium, da gibt es keinen Zusammenhang, das ist alles nur eingebildet, ganz ehrlich gesagt. Also das kann ich eindeutig durch persönliche Erfahrungen eben halt völlig widerlegen.
Ja, jetzt haben wir ja beide irgendwie noch einen Schreibstift oder eine Schreibmaschine in der Hand und sind beide ja auch irgendwie publizierend im Magazinbereich noch so ein bisschen tätig. Das heißt, wir wissen ja auch so ein bisschen, wie Zeitung oder Zeitschrift funktioniert. Aber ich muss tatsächlich sagen, diese extreme Lobbyarbeit, die da konsequenterweise in den Nachrichtenmagazinen Jahr ein, Jahr aus gegen die Supplementierung exekutiert wird, das ist wirklich brutal. Also es ist das tägliche Thema, das ich nicht nachvollziehen kann, weil es natürlich ist es schwachsinnig, irgendwie in den Drogeriemarkt zu gehen und sich irgendwie Multivitamintabletten bis zum Umfallen zu kaufen und dann reinzupfeifen. Aber wenn man sich mal darauf einigt, dass man einfach im Supplement-Bereich mitzusetzen, wie erst messen, dann futtern, sehr einfach sagen kann, okay, wenn einfach zu wenig Elektrolyte da sind, wenn einfach Stoffe wie Magnesium fehlen. Wir spüren es ja einfach und man sieht es ja auch relativ leicht im Blut, selbst wenn man nicht zum Arzt geht und nur so einen Haartest macht, dann sieht man in der Mineralanalyse da auch, wo es brennt. Und es ist so einfach, da eine Verbesserung herzustellen, ohne dass man jetzt irgendwie wilde Sachen tun muss. Und insofern, ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, was da immer wieder geschieht.
Es wird ja regelmäßig dann mal gesagt, wenn man eine gesunde, ausgewogene Ernährung hat, braucht man keine Supplements. Wie siehst du das bei dem Thema Magnesium, magnesiumreiche Lebensmittel? Reicht das?
Ich glaube, wenn man sich die Mühe machen würde, den Magnesiumgehalt und die Menge an Lebensmitteln, die wir so gemeinhin zu uns nehmen, zu korrelieren, ist es teilweise einfach sehr schwierig, das alles normal zu futtern. Wir haben nicht mehr die Mineralstoffdichte, die wir in der Vergangenheit in unseren Lebensmitteln drin hatten. Ich glaube, das kann man als Gesetz ansehen. Und last but not least ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt weiß, dass ein Magnesiumtrionat oder ein Magnesiumorotat oder ein Bisglycinat mir besonders gut tut und mir hilft, dass ich ein bisschen ruhiger bleibe. Ich habe keine Ahnung, in welcher Frucht, in welcher natürlichen Quelle ein Magnesium-Bisglycinat jetzt zufälligerweise auftauchen könnte. Und ich habe auch noch keinen gefunden, dass man es gesagt hat, um ehrlich zu sein.
Kommen wir mal zum Thema Wasserstoff. Auch dazu habt ihr ein ganzes Kapitel. Das, muss man jetzt sagen, klingt jetzt ja erstmal sehr spannend. Wofür ist Wasserstoff, also wobei hilft es?
Tja, das Thema molekularer Wasserstoff ist, ich habe Glück. Irgendwann dieses Jahr hat der Gottvater aller Wissenschaftspodcasts, Professor Huberman, sich ja mal die Mühe gemacht, sich mit dem Thema Wasser auseinanderzusetzen. Und auch wenn er es offiziell nicht sagt, hat er doch irgendwie nicht nur selber einen sehr scharfen Verstand, sondern auch eine Handvoll von Leuten, die für ihn die Recherchen machen. Und selbst das Team Huberman kam zum Ergebnis, dass molekularer Wasserstoff tatsächlich eine gute Idee sein dürfte, wenn es darum geht, oxidative Prozesse, also sprich oxidativen Stress zu reduzieren. Warum ist dem Ganzen so? Wasserstoff ist das kleinste Molekül im Periodensystem. Das heißt, er kommt grundsätzlich mal überall hin und ist eben sehr stark daran interessiert, mit dem Sauerstoff bzw. dem O3, dem Ozon, Bindungen einzugehen, um so das H2O zu bilden. Und dementsprechend können wir einfach durch die Aufnahme von molekularem Wasserstoff entzündliche Prozesse reduzieren. Letzten Endes scheint, auch wenn ich den Mechanismus nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, ich kenne es aus meinem eigenen Leben und von fast allen Kollegen, die molekularen Wasserstoff supplementieren. Es gibt auf der einen Seite diese Generatoren, egal ob Tisch oder größer, also so mobile oder stationäre, und es gibt diese Magnesium-Tabletten, die quasi, wenn man sie ins Wasser wirft, den molekularen Wasserstoff freisetzen. Und diese Magnesium-Wasserstoff-Mischung ist beispielsweise eine Universallösung bei Langstreckenflügen. Die scheint tatsächlich so dieses Gefühl, völlig gerädert aus dem Flugzeug zu fallen, zu reduzieren und ist gleichzeitig auch für diejenigen unter uns, die noch mit dem regelmäßigen oder mit dem zumindest ab und zu mal höheren Genuss von alkoholischen Getränken irgendwie sich identifizieren, eine wunderbare Lösung. Man kennt es bei diesen Gesundheitskonferenzen, ist normalerweise immer ein Abend, an dem eine Firma, die so organisch-biologisch angestellte Weine, so Verkostungen herstellt, Dry Farm Wines heißen die, da wird dann vom einen oder anderen Biohacker die Gelegenheit genutzt, weil der Fussel nichts kostet, da mal ein Glas mehr zu trinken, und am nächsten Tag siehst du sie alle, wie sie mit den Bechern mit dem molekularen Wasserstoff durch die Gänge schleichen, um damit den Hangover wieder unter Kontrolle zu kriegen. Das heißt, Fliegen, Alkohol, und tatsächlich ist es auch wunderbar nach übermäßigen sportlichen Belastungen. Jetzt weißt du es als aktiver Sportler ja selbstverständlich sowieso. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen. Ein bisschen Entzündung brauchen wir nach dem Training, damit sich das Training auch gelohnt hat und die Anpassungsprozesse gelaufen sind. Aber wenn man quasi diese Glockenkurve der Entzündung über den Zenit verfolgt hat und das Ganze sowieso schon langsam wieder anfängt, nach unten zu gehen, und das kann häufig so nach 6 bis 8 Stunden sein, kann es eine super gute Idee sein, da eben auch mit molekularem Wasserstoff die Regeneration zu beschleunigen.
Wie oft machst du das?
Phasenweise. Also ich habe so einen molekularen Wasserstoff Tischbereiter, der läuft in der Früh jeden Morgen, dann nehme ich einfach meine Morgensupplements damit ein. Das ist jetzt keine riesengroße Menge. Letzten Endes gibt's da so, Testtropfen, wo man quasi den Wasserstoffgehalt in ppm messen kann. Da sind diese Tischgeräte jetzt nicht so wahnsinnig steil dabei, aber für eine Basisversorgung am Morgen nutze ich es immer. Das Schöne ist auch, der Prozess ist so schnell vorbei, dass selbst wenn du es vor dem Training noch zu dir nimmst, würde es die Entzündungsprozesse im Training, die gewünscht sind, nicht unterdrücken. Also insofern ist das ziemlich pain-free und dann teilweise verstärkt halt aufreisen, vorreisen oder wenn ich irgendwie am Abend den Eindruck habe, ich habe einfach nicht nur das erledigt, was ich mir vorgenommen habe, sondern gerade körperlich vielleicht noch ein bisschen übertrieben, dann schütte ich nochmal nach.
Ich komme mal zum nächsten Punkt, das Thema Gadgets. Vielleicht kannst du erstmal sagen, was sind denn eigentlich Gadgets?
Ja, Gadgets sind gemeinhin Konsumartikel, die irgendwelche Versprechen beinhalten und irgendwelche Überraschungen beinhalten sollten. Ist jetzt eigentlich auch kein zwingenderweise Biohacking-Bereich. Ich glaube, entstanden ist das Wort, glaube ich, irgendwie aus der Welt der Comics, wenn irgendwelche Superhelden irgendwelche Dinge aus der Tasche gezogen haben, die ja technisch gesehen eine eierlegende Wollmilchsau waren und halt einfach unterschiedlichste Dinge erreicht haben, die man normalerweise mit Hilfsmitteln nicht erreicht, wenn man so sagen möchte. Und ja, das ist, ach Gott, es ist ein schwieriges Thema und ich muss auch gestehen, da verändert sich auch bei mir immer wieder so die Perspektive ein bisschen. Die meisten Biohacking-Gadgets, die man so kennt, die sind in so einem, ja, für ein mitteleuropäischen Haushalt halbwegs erträglichen Preisrahmen von so 199 bis 349 Euro angesiedelt, haben meistens gemeint, dass sie irgendwas versprechen oder irgendwas können sollen, was man wahnsinnig gerne hätte, aber was es in der Form noch nicht gegeben hat. Deswegen Gadget und haben häufig auch eine, ja, leicht schwierige Vermarktungsstruktur hinter sich. Das heißt, es ist sehr viel dabei, was einfach fürs Influencer-Marketing entwickelt wurde und wo halt jedes Mal, wenn der Superstar auf Instagram oder in seinem Podcast sagt, du musst das XY-Armband tragen, weil das macht dies oder jenes, dann hörst du im Hintergrund schon die Registrierkasse klingen, weil er halt an jedem verkauften Produkt irgendwie seine 15-20% einkassiert. Also das war jetzt die abgeklärte Variante. Gadgets sind aber, und das ist das Schöne dabei, teilweise auch hochinnovative Geräte, die uns einfach helfen können, besser einzuschlafen, besser durchzuschlafen, entspannter zu sein. Ich persönlich glaube, dass fast alles im Bereich der Biohacking-Gadgets, was auf Vibration basiert, relativ ernstzunehmend funktioniert, weil wir einfach Vagusnerv, Herzfrequenz, Variabilität, die Korrelation zwischen Tonalität des Vagus und erhöhter Herzfrequenz, Variabilität kennen deine Hörer, nehme ich an. Also wenn wir es schaffen, mit Hilfe von Vibration einfach unsere Herzfrequenz, Variabilität und damit den Tonus des Vagus zu erhöhen, dann ist das natürlich eine Geschichte, wo ich sage, da ziehe ich mir dann gerne irgendwie ein vibrierendes Variable an oder halte eine vibrierende Glocke in der Handinnenfläche oder schlaf mit einem Plüschtier ein, das dann quasi in seinem Bauch auch so eine Vibration einbaut. Es ist ja unvergessen, Stefan Wagner schläft ja tatsächlich mit einem grünen Plüschaffen liebt die Vibration, die das Tier, der Glücksaffe da emittiert. Also es ist ganz schön schräg, aber es funktioniert. Also das heißt, das können Gadgets sein. Der Aura-Ring wurde lange Zeit auch als Gadget quasi abgestempelt oder angesehen. Genauso kann natürlich, wenn du jetzt einen Freestyle Libre Blutzuckermonitor oder soll es inzwischen auch von Dexcom was Ähnliches für einen Endverbraucher geben, nicht als Diabetiker, sondern als Biohacker oder Gesundheitsinteressierte nutzt und dir da quasi deine eigenen Erkenntnisse zum Thema Ernährung rauszieht, würde ich auch als Gadget sehen. Und dann gibt's natürlich last but not least auch sehr viel so extra vergine gepresstes Schlangenöl in dem Bereich, also eine ganze Menge an Gadgets, die zwar lustig aussehen, aber die wahrscheinlich noch nicht mal in der Theorie funktionieren.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das, was bei ganz vielen Leuten helfen würde, ist schon die Gabel, die du beschreibst. Also wenn ich das richtig sehe, dann zwingt die dich dazu, 10 Sekunden zwischen zwei Bissen eben halt vergehen zu lassen. Ich glaube, das würde dem einen oder anderen gut tun, so eine Gabel zu benutzen.
Ich hasse dieses Teil, aber ja, ich war Internatsschüler. Ich habe bis heute mit meinem eigenen Esstempo zu kämpfen, muss ich gestehen. Und die Gabel und ich, wir haben durchaus böse Abendessen miteinander verbracht. Aber es hilft, in der Tat. Mhm. Auch sehr genial, ganz schnell, ist noch diese Trinkflasche, die einen einfach ein bisschen daran erinnert, regelmäßig zum Glas zu greifen. Jetzt habe ich damit kein Problem, aber ich kenne es in meinem privaten Umfeld, dass es nichts bringt, den Betroffenen irgendwie eine Thermosflasche mitzugeben und zu sagen, ich möchte gern, dass du die bis zum Ende des Tages ausgetrunken hast. Das funktioniert dann erst, wenn die Flasche auch schreit und sagt, bitte trink mal wieder einen Schluck.
Lustig, habe ich tatsächlich mal meiner damaligen Assistentin, herzliche Grüße an Mareike, mal so eine Flasche auch gegeben, die fängt dann immer an zu blinken, wenn man sie länger nicht mehr benutzt hat. Gehen wir mal zum Thema Sport und Workout. Ich fand da eine Aussage schon interessant, dass du sagst, dass intensives Ausdauertraining schon ab 45 Minuten eher kontraproduktiv für die Gesundheit ist. Magst du das mal vielleicht ins richtige Licht stellen?
Ja, Gesundheit ist relativ, muss man natürlich sagen. Also Punkt 1, wenn jemand da draußen, der uns jetzt zuhört, vorhat, einen Marathon zu laufen, einen Halbmarathon zu laufen, beschlossen hat, er möchte jetzt einen Ironman hinter sich bringen, weil er in seinem Leben einfach mal so eine Ultra-Ausdauerleistung absolvieren möchte, dann hat er definitiv meinen Segen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich der Auffassung bin, das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Aber es ist halt nicht zwingenderweise ein Beitrag zum Thema Langlebigkeit. Warum ist es kein Beitrag zum Thema Langlebigkeit? Weil diese Trainingsumfänge über 45 Minuten halt mit einer Vielzahl von, ja, Geschmäckle daherkommen, wie man im Schwäbischen sagen würde. Das heißt, auf der einen Seite nimmt der Körper eine Belastung nach circa 35 bis 40 Minuten als Stress wahr. Das heißt, der erste Teil ist, man beginnt irgendwann während dem Ausdauertraining Cortisol zu produzieren. Und ich kenne das noch aus meiner Marathon-Vergangenheit, wenn ich irgendwie nach einem langen Lauf etwas genervt am Sonntagnachmittag wieder nach Hause gekommen bin und zu meiner damaligen Partnerin gesagt habe, und ich war mit dem Hund laufen, heute waren wieder nur Idioten im englischen Garten unterwegs, dann waren da mit Sicherheit keine Idioten, sondern dann ist einfach mein Cortisol durch die Decke gegangen. Das heißt, Punkt 1 ist, langes Ausdauertraining ab einer gewissen Intensität ist einfach Stress oder produziert dementsprechend auch Stress, und das kann für Menschen, die sowieso schon viel auf der Platte haben, einfach eine schlechte Idee sein. Das zweite Thema ist einfach die Gefäßgesundheit, die leidet tatsächlich auch ab einer gewissen Belastungsdauer, Intensität, mehr oder minder unter der oxidativen Belastung, die einfach mit dem Training einhergeht. Das heißt, sogar da ist ein bisschen was zu sehen. Und letzten Endes ist es natürlich auch so, man darf nicht alles gleichsetzen, aber beim Laufen ist es halt auch einfach so, unser Bewegungsapparat wird über die Jahre beziehungsweise Jahrzehnte, wenn wir da entsprechend hohe Umfänge abspulen, irgendwann halt auch unter Abnutzungserscheinungen erleiden, die bei einer weniger intensiven oder weniger invasiven Bewegungsform einfach nicht auftreten würden.
Ja, du sprichst ja auch da wirklich ein Loblied auf das Thema des HIIT-Training, also dieses hochintensive Training. Warum ist das so effizient?
Ja, letzten Endes hat ein inzwischen nicht mehr einer, sondern eine Handvoll von intelligenten Wissenschaftlern eben herausgefunden, dass wenn wir jetzt auf das Thema Hypertrophie, also sprich Muskelwachstum eingehen, und ich werde dieses Jahr 50, bei mir ist es jetzt einfach auch so langsam an dem Punkt, dass ich sage, ich möchte eine gewisse Muskelmasse von jetzt bis zum Tag X gerne beibehalten, weil einfach die Sarkopenie, sprich der altersbedingte Muskelverlust, eins der dramatischsten Geschichten ist, die uns allen irgendwann widerfahren, wenn wir nichts dagegen dagegen tun, weil ohne entsprechende Stützmuskulatur jeder Sturz, jedes Hinfallen letzten Endes deutlich böser ausgehen kann, als es biologisch notwendig wäre. Also wenn man sagt, man möchte Muskelmasse zumindest erhalten oder vielleicht noch ein bisschen aufbauen, bedarf es einer Belastung von 90 bis 120 Sekunden pro Woche pro Muskelgruppe. Das ist jetzt relativ überschaubar. Allerdings muss dafür die Belastung halt auch intensiv genug sein, um den Reiz zu setzen. Wenn wir jetzt gerade schon über Schonen von Gelenken gesprochen haben, ist es halt so für die fortgeschrittenen Lebensjahre schon eine gute Idee, jetzt nicht ewig viel die gleiche Bewegung machen zu müssen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da einfach eine Abnutzung gefördert wird, nach vorne geht. Das ist der erste Teil. Das heißt, man setzt einfach in kürzerer Zeit einen ausreichend großen Reiz. Der zweite Teil ist einfach, dass der Biohacker ja immer gerne diese, aus der Paleo-Zeit bekannten Erklärmodelle bemüht. Das heißt, im Endeffekt, Körper hat in den letzten 20.000 Jahren nicht die Gelegenheit gehabt, sich so schnell an seine Umwelt anzupassen, wie wir unsere Umwelt verändert haben. Dementsprechend sind wir irgendwie immer noch Jäger und Sammler. Und aus diesem Jäger- und Sammlertum leitet sich halt auch irgendwie diese Bedienungsanleitung für den menschlichen Körper ab. Was macht ein Jäger und Sammler? Er geht ends viel, ends langsam und schaut, ob irgendwo was rumliegt, was er mal aufheben und essen könnte. Ab und zu läuft er ein bisschen schneller, weil er was gefunden hat, was er gerne jagen möchte. Und hin und wieder läuft er noch einen Tacken schneller, macht also quasi Hit, weil er etwas gesehen hat, was ihn gerne jagen möchte. Also unser berühmt-berüchtigter Säbelzahntiger. Und egal, ob man was gefangen hat und das dann heimtransportieren musste oder ob man dem Säbelzahntiger weggelaufen ist, ab und zu gehört es halt einfach dazu, richtig schwer zu atmen, außer Atem zu kommen. Und das ist das Ziel. In Verbindung mit einem Krafttraining lässt sich halt schön bei einem HIIT-Workout, also gerade wenn du mit einer Kettlebell oder so weit arbeitest, realisieren.
Das absolute Gegenteil davon ist ja das Sitzen. Du sagst ja auch, Sitzen ist das neue Rauchen. Warum ist das so?
Du, letzten Endes, unser Gehirn ist ja ganz fürchterlich stark drauf programmiert, dass es mit frischem Sauerstoff versorgt wird. Und die Sauerstoffversorgung leidet halt, wenn wir länger als 40 Minuten sitzen, nachweislich. Das heißt, je länger wir rumsitzen, desto träger werden wir im Hirn, desto schlechter denken wir. Und natürlich muss man sich teilweise konzentrieren. Das heißt, das ist jetzt schon klar, dass es da irgendwie auch so eine linke und eine rechte Tür gibt. Aber dennoch ist es halt einfach so, die Sauerstoffversorgung fürs Hirn sinkt. Das heißt, gerade für Kopfarbeiter ist immer wieder aufstehen und sich ein bisschen bewegen eine sehr, sehr gute Idee, damit der Denkapparat leistungsfähig bleibt. Dazu gehört natürlich auch, dass insgesamt die gesamte Durchblutung durch leichte Bewegung angeregt wird. Eine bessere Durchblutung hat eine Vielzahl von Vorteilen, egal ob ich mich jetzt als Sportler mit dem Thema Regeneration beschäftige oder einfach nur sicher gehen möchte, dass jede Zelle meines Körpers so gut wie möglich mit dem frischen Lebenssaft, also sprich dem Blut, versorgt wird.
Ja, ich fand das auch ganz schön, die Idee, das habe ich tatsächlich auch schon mal einigen Leuten jetzt bei Instagram gesehen, sich ein Laufband unter den Schreibtisch zu setzen. Ehrlich gesagt, ich glaube, so weit würde ich noch nicht gehen, aber kommen wir trotzdem mal zum nächsten Thema. Das Thema Atmung ist ja eigentlich wirklich eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Und da in dem Zusammenhang sagt ihr ja auch, durch den Mund atmen schadet der Gesundheit.
Ja, tatsächlich ist es einfach so, dass die Nasenatmung die Art und Weise ist, die wir normalerweise, das ist jetzt etwas leichtfüßig erklärt, aber grundsätzlich darfst du davon ausgehen, wenn wir 85-90% unseres Tages durch die Nase atmen, haben wir sowohl im Sinne von Filtration, im Sinne von Nervensystem, im Sinne von richtiger Sauerstoffversorgung, aber auch ein bisschen veränderten CO2-Anteil im Blut, haben eine Vielzahl von Vorteilen, die einfach durch die Nasenatmung erzielt werden. Die Nasenatmung hilft uns, einen Tacken ruhiger zu bleiben. Und last but not least ist es so, wenn wir gezwungen sind, auf die Mundatmung umzuschalten, also beispielsweise, wenn der Säbelzahntiger von gerade eben auftaucht und wir jetzt mal schneller laufen müssen und wir können dann plötzlich die Schnauze aufmachen und über den Mund zusätzlich Sauerstoff inhalieren, dann schalten wir halt quasi noch einen Gang hoch. Und das sollte, dieses Reservoir, einen Gang hochzuschalten, sollte man sich halt einfach behalten, weil es letzten Endes auch ein Schlüssel zum Thema Langlebigkeit darstellt. Und dementsprechend wäre es, wenn man nicht gerade mit Sprechen oder Essen beschäftigt ist, eine verdammt gute Idee, sich auf die Nasenatmung zu fokussieren.
So, und jetzt komme ich mal zu einem Thema, was ich mich ja total darüber gefreut habe, dass du es auch in diesem Buch erwähnt hast, das Thema Blutspenden. Lustigerweise bin ich durch das Buch von Professor Michalsen auf das Thema Blutspenden wiedergekommen, weil ich das in meiner Jugend, ist jetzt übertrieben, also ich sage mal so, mit 18 kann man es ja sowieso erst, glaube ich, anfangen, Blut zu spenden, aber da habe ich das sehr regelmäßig gemacht. Ich habe irgendwann mal damit angefangen, weil ich einfach nur meine Blutgruppe wissen wollte und fand es dann aber total sinnvoll, weil es natürlich irgendwie wie eine Art Spende ist, die einem ja nicht wirklich was kostet. Aber es hat eben halt auch einen ganz tollen gesundheitlichen Aspekt, auf den du uns ja vielleicht mal ganz kurz hinweisen kannst.
Genau, im Endeffekt bin ich über das Thema Blutspende gestolpert, würde ich beinahe sagen, als ich angefangen habe, mich mit der Inosferese bzw. dieser Apherese zu beschäftigen, wo es einfach darum gegangen ist, irgendwelche Dinge im Körper loszuwerden. Und letzten Endes, was ist das Schöne an der Blutspende? Wir geben 500 Milliliter Blut, also sprich einen halben Liter Blut an Leute, die gerade Blut brauchen. Unser Körper hat die Gelegenheit, neues Blut zu bilden. Gleichzeitig werden wir mit dem Blut, das Gott sei Dank gereinigt wird. Das heißt, es ist nicht so, dass wir dann das, was vielleicht nicht so gut in unserem Blut umeinander schwimmt, irgendwelchen anderen Leuten sozusagen mitgeben, werden wir trotzdem ein bisschen Schadstoffe los. Haben eine gute Gelegenheit, gerade als Mann im fortgeschrittenen Alter ist ja das Thema Eisen im Blut eher nicht so positiv konnotiert. Das heißt, da sollte man gar nicht so viel davon haben. Wir können also als äudelnde Männer ein bisschen Eisen mitspenden. Und insgesamt ist es eine Verjüngerung von innen, die natürlich nicht so gut funktioniert wie so eine Youngblood-Therapie, was sie da irgendwie in wilden Kliniken in Los Angeles oder sowas veranstalten, wo sich alte Säcke das Blut von jungen Menschen infundieren lassen. Aber es ist natürlich schon eine Reinigung von innen. Und wie gesagt, was gibt's Besseres, als anderen Leuten wirklich was Gutes zu tun? Was gibt's besser, als etwas zu spenden, was du mit Geld allein auch gar nicht kaufen kannst, also in der Regel, und gleichzeitig noch was für die eigene Gesundheit zu tun. Also ich bin ein ganz begeisterter Blutspende-Fan.
Ja, ich auch. Also ich finde es fantastisch, weil, wie du schon sagst, also ich bin auch noch Blutgruppe 0, das heißt also, ich bin auch noch Universalspender. Mein Blut kann eigentlich alle gebrauchen. Und von daher ist das auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Art. Aber es ist tatsächlich das, was du sagst. Man gibt mal einen halben Liter ab und dann hat man wieder ein bisschen Platz geschaffen, dass da auch wieder neues Blut produziert wird. Und ich finde, das ist ja einfach auch so eine Art Frische, die man dann ja auch damit dann auch einfach wirklich so in sein Blut dann reinbringt. Also von daher, ich bin auch aus beiderlei Hinsicht, ich tue es für mich und ich tue es für andere und ich finde, was kann es Schöneres geben.
Das einzige Kaviat, wenn du zufälligerweise jetzt Leistungssportler bist und du zuhörst, die VO2 Max, also sprich die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, ist nach einer Blutspende tatsächlich 2 bis 3 Wochen durchaus signifikant beeinflusst. Also nicht unbedingt vor einer Leichtathletik-WM oder sowas zum Blutspenden gehen, bitte.
Ja, bitte an alle Teilnehmer der Leichtathletik-WM hier nochmal diesen Disclaimer dann irgendwie auch noch rauszugeben. Vielen Dank. Ausgezeichnet. Wir haben ungefähr auch jetzt langsam das Ende unserer Zeit erreicht. Du hast nochmal zum Schluss auch die Harvard Grant Study mit natürlich in deinem Buch aufgenommen. Ich habe hier auch es schon mehrfach erwähnt. Nichtsdestotrotz gehe ich ja nicht davon aus, dass alle unsere HörerInnen auch alle Folgen kennen. Insofern wäre es doch nochmal schön, dass wir noch ein bisschen kuschelig zum Ende werden. Das heißt also, der große Einfluss auf unser Wohlbefinden und auf unsere Langlebigkeit, den gute soziale Kontakte haben.
Genau. Also das ist tatsächlich auch so, wenn man sich dieses ganze Thema mit den Blue Zones nochmal in Ruhe angeschaut hat und die drei Momente, wo man gedacht hat, alle müssen jetzt wie in Okinawa essen und mediterrane Diät und keine Ahnung was hinter sich gebracht hat, dann fällt halt einfach auf, dass das Gefühl, gebraucht zu werden, das Gefühl, in einem Familienverbund oder zumindest in einem Freundesverbund seinen Platz zu haben und nicht einsam und allein in seinem Schlosssaal sein Abendessen einzunehmen, der ultimative Longevity-Hack ist. Das heißt, wenn wir gesund alt werden wollen, dann sollten wir uns idealerweise mit Menschen umgeben, die es gut mit uns meinen und mit denen wir es auch gut meinen sollten, schauen, dass wir nach wie vor ein bisschen was fürs Gemeinwohl tun. Und sehr tröstlich für die, die sagen, ich habe vielleicht Lebensentscheidungen getroffen und jetzt sieht es nicht mehr danach aus. Selbst ein Hund, habe ich mir sagen lassen, ist in der Lage, ganz viel von diesem Sozialsystem auch abzudecken, zumindest wenn es um Sinnstiftung und Oxytocin geht.
Wow, Hunde auch. Okay, fantastisch. Ich habe üblicherweise immer meine letzte Frage ist immer nochmal so ein Tipp für unsere HörerInnen, wenn sie jetzt etwas umsetzen wollen. Wir können das allgemein halten oder aber ich fand das ganz interessant, vielleicht nehme ich einen Teil aus deinem Buch. Wir haben wahrscheinlich viele Menschen, die eine Bürotätigkeit nachgehen unter unseren HörerInnen. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie wir sitzen, ist das neue Rauchen entgegenwirken und ein bisschen mehr in Bewegung kommen können?
Sag mal so, es ist ein bisschen steil, weil es nicht für alle Berufsgruppen funktioniert. Für diejenigen von uns, die viel telefonieren, besorgt euch ein gutes Headset und nehmt gerade Telefonate, die anspruchsvoller sind, mit vor die Tür. Versucht wirklich mal draußen im Gehen zu telefonieren. Man regt sich weniger auf, weil das gute alte Fight-or-Flight-System nicht ganz so anspringt, wie wenn wir gezwungen sind, auf dem Sessel zu sitzen. Du kriegst mehr Sauerstoff. Das heißt, der Kopf funktioniert auch besser beim Denken. Und ich glaube, das kann man in den meisten Bürotätigkeiten auch gegenüber dem Arbeitgeber heutzutage gut argumentieren. Die andere Geschichte, die natürlich für alle irgendwie gilt, ist einfach zu schauen, jede Stunde mal aufzustehen, egal ob man sich die Hände waschen geht, weil das Einzige ist, was als sozial verträglich angesehen wird, oder einfach irgendwie sagt, okay, ich gehe mal zum Kopierer oder ich druck gezielt jede Stunde was aus, aber einfach schauen, ein bisschen in Bewegung reinzukommen. Es hat nicht viel mit Biohacking zu tun, es ist einfach nur basic Blutversorgung anregen, ein bisschen mehr Sauerstoff im Hirn und weiter geht's.
Also, das Buch von euch hat 19 Kapitel. Wir haben wahrscheinlich jetzt gerade mal 5 oder 6 gestreift und gestreift ist da auch das richtige Wort. Also von daher wäre für alle, die mehr von dir beziehungsweise euch erfahren wollen, können sich auf jeden Fall dann das Buch kaufen. Ab jetzt Biohacking. Alternativ oder zusätzlich ist es ja auch noch so, dass ihr einen Podcast habt. Möchtest du dazu noch was zu sagen?
Sehr, sehr gerne. Der Podcast ist sozusagen auch das vereinte Elternteil des Buches. Das ist in Folge des Podcasts entstanden. Der Podcast heißt Die Biohacking Praxis, erscheint jeden Dienstag im Red Bull Media House und da kann man meistens tatsächlich nur dem Stefan Wagner und dem Andreas Breitfeld wie so einem äudelnden Ehepaar sozusagen zuhören, wie sie sich über Biohacking aus Experten- und Einsteigerperspektive unterhalten. Ab und zu kriegen wir auch Expertenbesuch und an dieser Stelle verrate ich dir jetzt schon mal, Nils, die Einladung wird kommen. Da laden wir dich auch sehr, sehr gerne mal ein. Das sind eigentlich so die beiden Hauptpunkte, wo man uns treffen kann. Sonst gibt's natürlich noch mich im Lab, aber das ist dann schon ein ganz anderes Thema.
Naja, das ist natürlich auf jeden Fall für alle, die im Münchner Raum sind, auf jeden Fall ein Highlight, sich mal anzuschauen beziehungsweise dann auch vollständig professionelle Hände zu geben. Ich sag herzlichen Dank, Andreas. Und das war Aufnahme Nummer 2. Ich freue mich schon auf Nummer 3.
Ebenso, mein Lieber. Wäre sehr schön. Bis bald.
Sag mal, weißt du eigentlich, warum es immer der Säbelzahntiger ist? Also ich finde es so, gibt es da einen Grund für? Weil ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie der in Europa gelebt hat, ist doch auch nicht sonderlich hoch.
Der liegt bei null. Ich habe keine Ahnung. Der brennt sich halt so ins Gedächtnis ein, oder? Ich meine, wenn ich jetzt sage, der Braunbär oder sowas, das ist Ich habe keinen Schimmer.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify freuen. Ansonsten hört euch doch auch mal die Folge Nummer 79 an. Hier spreche ich das erste Mal mit Andreas Breitfeld über das Thema Biohacking. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.